Ja, ich bin Mauritz Malgo, für die, die sich nicht mehr an meinen Namen oder an mich erinnern können oder die mich noch nicht gesehen haben. Im Gegenzug bitte ich nachher nochmal die Namen zu sagen, falls ich es nicht mehr weiß. Ich habe ein lausiges Namensgedächtnis. Erst recht, wenn ich nur zweimal da war. Das tut mir leid. Mein Thema für heute wird sein, ein Leben für Christus, beziehungsweise wie wir in der heutigen Zeit für Christus leben können. Ich möchte gern, bevor wir anfangen, noch mal kurz beten. Lieber Herr Jesus, du groß und herrlicher Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir hier sein dürfen und von dir lernen dürfen. Ich möchte dich bitten, willst du zu uns sprechen? Durch dein Wort, Herr, willst du unsere Herzen öffnen für dich und Herr, was heute gesagt wird, was nicht von dir ist, das nimm weg. Was du willst, dass wir annehmen, das lass in unseren Herzen bleiben. Und lass alles, was heute passiert, zu deiner Ehre sein. Gepriesen sei dein Name. Amen. Gut. Ich möchte euch heute gerne, soweit mir das möglich ist, ein wenig Rüstzeug mitgeben für ein Leben mit Christus. Genauer gesagt will ich euch versuchen, oder will ich versuchen, euch zu ermutigen, gerade in der heutigen Zeit für Jesus zu leben. Was es bedeutet, wie man das tun kann. Und wenn ich von Ermutigung spreche, dann bedeutet das auch immer, da ist Ermahnung dabei. Ich werde nicht umhinkommen, auch zu ermahnen. Das nicht, weil ich bösartig bin, sondern weil im biblischen Kontext Ermutigung und Ermahnung immer Hand in Hand gehen und sich ergänzen. Das eine ohne das andere geht nicht. Und wenn nur immer ermutigt wird, ohne Ermahnung, dann ist die Ermutigung nur zur Hälfte da. Wenn eben ermahnt wird, nur ohne Ermutigung, dann wird das schnell erdrückend. Deswegen bitte ich auch jede Ermahnung, die heute ausgesprochen werden sollte, als Ermutigung aufzufassen. Dankeschön. Beginnen wir gleich beim ersten Punkt. Christus in uns. Das ist die Einleitung in das Thema und der Punkt ist mir sehr wichtig, weshalb ich mir die Zeit nehme, das etwas länger zu entfalten. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, wenn du wiedergeboren bist, dann bist du eine neue Schöpfung. Das ist eine Tatsache. Und das ist den meisten klar, das ist eigentlich auch nichts Neues, aber in dieser Aussage steckt so viel herrliche Wahrheit. Und ich stelle die Frage, seid ihr euch bewusst, was diese Tatsache bedeutet? 2. Korinther 5, Vers 17, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Wir kennen diese Vers und wir wissen auch, dass wir eine neue Schöpfung sind. Aber ich spreche zumindest von mir und ich denke für viele andere auch, wir sind uns oft nicht bewusst, was es heißt. Viele von uns sind müde geworden und haben gegenüber dem sündigen Wesen in uns resigniert. Ja, wir mögen eine neue Schöpfung sein, aber wirklich neu werden wir ja erst in der Ewigkeit bei Gott sein. Bis dorthin müssen wir unter unserer Sündhaftigkeit, unter der Last der Sünde, die in uns steckt, ächzen und stöhnen. Es geht nicht weg, es bleibt. Ja, wir sind befreit und erlöst, aber frei von Sünde werden wir ja erst sein, wenn wir bei Jesus im Himmel sind. So denken viele von uns und mit unserer alten und sündigen Natur müssen wir noch bis zum Schluss umgehen. Aber das steht hier nicht. Hier steht, das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Da steht nichts von, komm schon, halt noch ein bisschen durch, bald ist vorbei. Nein, wenn du zu Jesus gehört, dann bist du eine neue Schöpfung und du bist neu geworden. Lies mit mir Römer 6, Vers 6 bis 11. Da schreibt Paulus, wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt ist, so dass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für alle Mal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr haltet euch dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Jesus hat den Tod bereits besiegt. Und mit ihm hat er die Sünde bereits besiegt. Er hat uns losgekauft vom Fluch der Sünde. Sein Opfer hat uns bereits befreit. Das ist eine Tatsache. Jesus hat alles vollbracht, nicht nur ein Teil. Und demnach sind auch wir als neue Schöpfung für die Sünde bereits tot und leben nur für Gott. Wie gesagt, das wissen viele und in der Theorie klingt das auch sehr prickelnd und spannend und schön, aber in der Realität sieht das ja deutlich anders aus. Wir fallen immer wieder, wir sündigen immer wieder und wenn wir ehrlich sind, leben wir nicht einmal im Ansatz so viel für Gott, wie wir gerne würden oder wie wir für richtig halten. Das schreibt auch Paulus. Auch Paulus kennt dieses Problem. In Römer 7, Vers 21 bis 24, da schreibt er: Ja, ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Sogar Paulus scheint daran zu verzweifeln, dass er eigentlich der Sünde tot sein sollte, aber immer wieder sündigt. Ja, wer kann ihn da erlösen? Wer kann endlich die neue Schöpfung in ihm wirklich zum Leben bringen? Gibt es diese neue Schöpfung wirklich schon? Paulus sagt ja, denn er schreibt im nächsten Vers: Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn, so diene ich selbst nur mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Jesus hat ihn bereits erlöst und Jesus hat auch uns bereits erlöst. Unser neuer Mensch lebt bereits, aber unser alter Mensch ist noch da. Und das ist ein Geheimnis, das wir nicht nachvollziehen können. Das ist etwas, das sehr schwer zu greifen ist. Viele glauben, bewusst oder unbewusst, dass der alte Mensch mit Jesus gekreuzigt ist und wir nun eine neue Schöpfung sind, dass der alte Mensch dann beim Christen weg sein muss, dass er nicht mehr da sein kann. Und wenn er das nicht ist, wenn der alte Mensch noch da ist, dann ist man nicht wirklich gerettet. Aber das stimmt nicht. Der alte Mensch lebt in unserem Fleisch und der bleibt, bis wir gestorben sind, während in unserem Geist der neue Mensch lebt, den Christus uns geschenkt hat. Und ich nenne das die Schizophrenie des christlichen Glaubens. In uns kämpft das Fleisch gegen den Geist, Gottes Furcht gegen Gottes Hass. Das ist wirklich ein Kampf der Geister in uns. Aber unser Gott wäre nicht Gott, wenn dieser Kampf nicht schon entschieden wäre. Wenn der Sieg über die Sünde nicht schon völlig umfassend wäre. Und das möchte ich euch heute vermitteln. Und deswegen verwende ich so viel Zeit auf diesen einleitenden Punkt, weil mir das wichtig ist. Der Sieg, den Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat, ist allumfassend bereits jetzt. Paulus dankt ja in Römer 7 dem, der ihn bereits erlöst hat aus diesem Leib, nämlich Jesus. Und er beschreibt in Galater 2, Vers 20: Ich bin mit Christus mitgekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Das betrifft einen jeden von uns auch. Und dann schreibt er weiter: Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Und hierin liegt das Geheimnis der neuen Schöpfung. Hierin liegt das Geheimnis des Siegs über die Sünde. Paulus bezeichnet oder gibt sich selbst in Korinther, in Philippa, in Galater, glaube ich, auch immer wieder als Beispiel für uns an. Wir sollen seinem Beispiel nacheifern, aber wir wissen doch, dass wir Jesus nacheifern sollen. Paulus selbst sieht sich als einen treuen Diener Gottes und er sieht sich als Sieger über die Situation, weil Christus in ihm gesiegt hat. Und um nicht zu kompliziert zu werden, wenn in mir Christus lebt und in meinem Geist Christus lebt, und das, was mein alter Mensch noch ist, nur mehr im Glauben leben darf, dann wird der Sieg über die Sünde in unserem Leben auch Gestalt annehmen und nicht nur etwas Theoretisches bleiben. Darum wird es heute gehen. Wie kann ich in der heutigen Zeit das, was meinen sündigen Menschen ausmacht, wirklich auf Jesus ausrichten? Wie kann ich Gott darin unterstützen, immer mehr Kontrolle von mir zu übernehmen? Beginnen wir beim ersten großen Punkt, ein schwieriges Umfeld. Wir leben in einer Zeit und in einer Kultur, die nahezu alles zu leistbaren und vertretbaren Verhältnissen anbietet. Wir leben in Wohlstand und in einem Frieden, der sich nicht nur politisch und wissenschaftlich auswirkt, sondern auch gesellschaftlich und persönlich. Wir sind in einer Kultur und Gesellschaft eingebettet, die uns Sicherheit und einen satten und ausgeglichenen Lebensstil ermöglicht. Und nicht nur das, wir leben auch in einer Kultur, die uns in Ruhe glauben lässt, was wir wollen, und das auch, so scheint es zumindest, sagen lässt, was wir glauben. Das klingt alles sehr gut, aber so gut das alles klingt, es hat einige Haken. Wir müssten uns leider dessen bewusst sein, dass in dieser Welt nicht so schön ist, wie es aussieht. Versteht mich nicht falsch, die Schöpfung, auch wenn sie seit dem Sündenfall eine gefallene Schöpfung ist, ist Gottes Schöpfung und sie bezeugt sehr viel Herrlichkeit und sehr viel Schönheit und wir sehen darin Gottes Herrlichkeit. Aber die Welt, in der wir leben, die ist dem Teufel untertan. Die Welt folgt nicht Gott, sondern dem Gott dieser Welt, das ist der Satan. Und ich möchte nicht darüber reden, wie und wo der Satan überall seine Finger im Spiel hat. Das ist ein viel zu großes Feld und da könnte man sich stundenlang darüber unterhalten. Ein Beispiel hat der Helmut mit dem Kreuzen gebracht. Aber ich muss die Herrschaft des Teufels über die Welt auf jeden Fall beim Namen nennen, damit wir die folgenden Gedanken vom gleichen Standpunkt aus betrachten können, nämlich dem, dass wir in einer feindlichen Welt sind. Wenn wir also die Welt betrachten, dann in dem Wissen, dass sie, nachdem sie ja vom Teufel regiert wird, oder dass alles, was sie hervorbringt, egal wie schön es klingt, verdorben ist, verlogen und uns vom Weg abbringen möchte. Mein persönlicher Hintergrund von der Bildung und von der Herkunft her ist einer sozusagen der intellektuellen Klasse des Westens, so könnte man sagen. Ich komme aus einem studierten Hintergrund. Die Gemeinde, in die ich gehe, die Falkenhofgasse, ist eine Akademikergemeinde, sagt man immer. Ich habe, bevor ich Physiotherapie studiert habe, Medizin studiert und der Großteil meiner Freunde sind studierte Menschen, auch die Nichtchristen. Also sehr intellektuell, die Kreise, in denen ich mich bewege, könnte man sagen. Ich bezeichne mich selbst eher als pseudo-intellektuell, aber das ist nur eine Nebennote. Diese Menschengruppe gründet sich, muss man ehrlich sagen, auf ein gewaltiges Erbe, nämlich dem wissenschaftlichen, kulturellen und philosophischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte auf allen Gebieten. Und das ist nicht ironisch gemeint, das sage ich ganz ernsthaft. Das führt dazu, dass unsere Generation sich so intelligent wie keine aller vorherigen Generationen fühlt. Und auch wenn nur wenige von uns das ausdrücken würden, so denke ich doch, dass dieser Gedanke tief in unserer Gesellschaft verankert ist, und zwar in jeder Gesellschaftsschicht, nicht nur in der intellektuellen Elite. Wir sind so intelligent und aufgeklärt wie niemand vor uns. Und das mag ein Stück weit stimmen. Vielleicht. Aber mit dem Wissen, das wir aufbauen, geht Weisheit verloren. Wissen ersetzt Weisheit und das ist keine gute Sache. Ich habe bereits manche Diskussionen über verschiedenste Themen geführt. Interessant für mich ist, dass die meisten Themen, egal ob politisch, wo ich mich über gar nicht auskenne übrigens, wissenschaftlich, philosophisch oder religiös, diese Themen werden hauptsächlich rational betrachtet. Sie werden analysiert, sie werden auseinandergenommen. Und dies mag ein Stück weit seine Berechtigung haben, aber gerade in unserer Welt, in der wir ja leben, kann nicht alles oder darf man nicht alle Dinge nur von einer rationalen, wissensorientierten Seite aus betrachten. Wir haben Jahrtausende menschlicher Weisheit und Erfahrung und unzähliger Menschen in dieser rationalen Art wegdebattiert, wegkürzt, Einfach nur, weil sie auf Wissensebene nicht nachvollziehbar sind oder weil wir es nicht erklären können oder weil wir glauben, es ist anders zu erklären. Und das ist für uns Christen eine ungemein schwierige Ausgangsposition. Wir müssen unseren Glauben auf einer rein rationalen Ebene verteidigen und verkündigen. Ich habe von einem Apologeten gelesen, der hat gesagt, früher hat man seinen Glauben verteidigt, indem man auf die Bibel und auf Gott verwies. Heutzutage muss man erst einmal etablieren, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass es überhaupt einen Gott gibt. Das ist eine ganz andere Ausgangsposition und viel, viel schwieriger. Unsere Erfahrungen mit Gott, unser Wissen über Gott und unsere geistliche Weisheit, sie sind in diesem rationalen Denken einen Dreck wert. Und wenn es nicht irgendwie greifbar erklärt werden kann, dann brauchen wir gar nicht erst mit unseren Argumenten kommen. Wer die Bibel gelesen hat, der wird feststellen, dass das nichts Neues ist. 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Die Welt will und kann unseren Glauben nicht nachvollziehen. Denn es ist für sie etwas Dummes, es ist etwas Irrationales. Aber das ist absolut irrelevant. Das ist für uns nicht wichtig. Lasst euch nicht von dieser Einstellung gegenüber unserem Glauben abschrecken. Schaut auf Gott. Denn wie heißt es weiter in dieser Stelle in 1. Korinther? Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft, das Wort vom Kreuz. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo ist der Weise, wo der Schriftgelehrte, wo der Wortgewaltige dieser Weltzeit? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? Es gibt keinen einzigen, noch so intelligenten Menschen auf dieser Erde, dessen Intelligenz vor Gott nicht die größte Torheit oder Dummheit ist. Gott ist deutlich weiser, Gott ist deutlich realer und deutlich rationaler, als jeder Mensch je sein könnte, denn er sieht das Ganze, auch das, was wir nicht erklären können. Und deswegen meine Ermutigung an euch, lasst euch nicht unterkriegen von der Intelligenz unserer Zeit. Bitte lasst euch nicht einlullen von der Genialität unserer Zeit, denn unsere Zeit hat viele geniale Köpfe. Lasst euch nicht überreden, lasst euch nicht gefangen nehmen in die absolute Rationalität unserer Kultur. Viele moderne Christen haben sich leider im Netz des Wissenschaftlichen verfangen und versuchen zum Beispiel Schöpfung mit Evolution zu vereinbaren. Es geht nicht. Sie erklären selbst das Übernatürliche weg. Sie vermischen Gottes Wahrheit mit menschlicher Wahrheit. Gottes Wort ist heute so verwässert wie nie zuvor. Und die Bibelkritik nimmt nicht einmal mehr Rücksicht auf den absoluten Kern des Glaubens, nämlich auf die Auferstehung Jesu Christi. Auch die soll jetzt nur noch übertragen wahrgenommen werden, nicht als Tatsache. Das Wort vom Kreuz ist der Welt eine Torheit, aber uns ist es eine Gotteskraft. All das Wissen, all die Erklärungsversuche sind nichts wert, wenn sie der Bibel widersprechen. Und das müsst ihr euch merken. Auch wenn ihr kein Argument gegenhalten könnt, vertraut darauf, Gottes Weisheit ist viel höher als die der Menschen. Wer die Bibel nicht als absolute und wahre Basis des Glaubens nimmt, der verwirft Jesus selbst, egal ob Christ oder nicht. Haltet euch fest an der Bibel, haltet euch fest am Wort Gottes, haltet euch fest an Gott. Der Glaube kann nicht von einem Nichtchristen beurteilt werden. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was der Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann nicht erkennen, was geistlich beurteilt werden muss. Es geht nicht. Denkt immer daran, wenn ein Nichtchrist euch von irgendetwas zu überzeugen versucht, dass seine Argumente immer an der Wahrheit vorbeischießen werden, egal wie knapp sie vorbeischießen, aber sie werden vorbeischießen. Denn wer den Geist Gottes nicht hat, kann das Geistliche nicht beurteilen. Bleibt in Gott, bleibt in Jesus mit eurem ganzen Denken und aller Kraft. Vor allem in einer verführerischen und sehr intelligenten Zeit. Schaut auf Jesus. Lieblingsverse meines Vaters, Sprüche 3, Vers 5 bis 8. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Wenn ihr zuerst auf Jesus vertraut und dann auf euren Verstand, dann werdet ihr als die neue Schöpfung wandeln, die ihr tatsächlich seid. Wenn ihr das ganze rationale Denken berücksichtigt, aber verwerft, wenn es im Widerspruch zur Bibel steht, dann geht ihr den richtigen Weg und daran dürft ihr euch festhalten. Jesus ist größer und weiser und viel klüger als das, was unsere Zeit jemals vorbringen wird. Unsere Wissenschaft ändert sich ständig. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind nicht mehr das, was sie vor 50 Jahren waren, aber auch vor 50 Jahren haben sie schon gedacht, sie wüssten alles. Ich denke, das spricht für sich. Zweiter Punkt. Ein verlockendes Umfeld. Unser gesellschaftliches Umfeld ist nämlich nicht nur intellektuell geprägt, sie ist auch von der Kultur um uns herum geprägt, nämlich sehr gefährlich und sehr verlockend. Und auch in diesem Bereich möchte ich euch ermutigen, den Weg mit dem Herrn zu gehen. Unsere Zeit bietet unglaublich viel Beschäftigung an. Sehr viele tolle Dinge. Viel Spannendes und viel Interessantes. Ich könnte mich stundenlang im Internet von Seite zu Seite klicken, um über Länder, über Landschaften, über Wissenswertes, Wissenschaftliches, was weiß ich, um mich zu informieren. Könnte ich machen. Ist super spannend. Oder ich liebe Filme. Ich schaue sehr gerne Filme. Ich schaue auch sehr gerne Serien und die jüngere Generation wird wissen, man kann von einer Serie niemals nur eine Folge am Stück schauen. Da müssen schon mindestens 4, 5 Folgen am Stück sein. Ja, man kann heutzutage viel Zeit mit Fernsehen verbringen. Oder YouTube. Da gibt es super Videos darüber, wie man Filme analysieren kann. Oder Schauspielertrivia oder solche Sachen. Das interessiert mich auch immer brennend. Auch Bücher, um mal von den Medien wegzukommen, gibt es sehr gute, sehr viele spannende Romane, Wissenswertes, Sachbücher. Es gibt auch gesellschaftsfähigere Beschäftigungsmöglichkeiten für kulturelle Personen, wie zum Beispiel Oper oder sonstige kulturelle Veranstaltungen, Museen. Man kann zusammen etwas essen oder trinken gehen. Ja, man kann um die Häuser ziehen, wenn man sich für jung hält oder jung geblieben ist. Und. Es gibt so viele Dinge, so viel, was man tun kann. Und diese ganzen Hobbys, diese ganzen Zeitbeschäftigungen, die uns en masse vorliegen, sind nicht per se etwas Schlechtes. Es ist nicht alles christlich verwerflich, nur weil die Welt es auch macht. Aber es ist trotzdem gefährlich. Prediger 1, Vers 14. Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne, und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Epheser 5, Vers 15 bis 16. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Oder Psalm 90. Das hat sehr gut gepasst in der Einleitung. Die Welt bietet uns unglaublich viel Beschäftigung an. Sie bietet ganz viel an, mit dem wir unsere Zeit füllen können. Doch all das ist auf die Ewigkeit bezogen. Und auf die Ewigkeit leben wir hin. Nichtig und ein Haschen nach Wind. Ein Christ, der den Großteil seiner Energie darauf verwendet, um vielen Beschäftigungen dieser Zeit, und seien sie menschlich gesehen noch so sinnvoll, um diesen Beschäftigungen nachzugehen, der versucht am Ende auf die Ewigkeit bezogen und auf das Reich Gottes bezogen nicht viel mehr als Wind in Eimern zu fangen. Mit der Ewigkeit vor Augen verliert vieles einfach an Wert. 1. Timotheus 6, Vers 7, da schreibt Paulus: Denn wir haben nichts in diese Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts aus dieser Welt herausbringen werden. Ja, wenn wir das bedenken, dann erkennen wir die Wichtigkeit, unsere Zeit hier so gut zu nutzen, wie es geht. Die Kultur um uns herum ist aber eben unter der Führung des Teufels darauf ausgelegt, uns beschäftigt zu halten. Diese unsichtbare Macht möchte nicht, dass wir uns mit Relevanten beschäftigen. Wir sollen beschäftigt gehalten werden. Und wer berufstätig ist, das muss ja nicht einmal ein Hobby sein, wer berufstätig ist, der hat schon mal 8 Stunden Zeit pro Tag weg, Mittagspause gar nicht inkludiert. Und nehmen wir die Anfahrts- und Rückfahrtszeit in Betracht und alle weiteren notwendigen Beschäftigungen, die man machen muss, einkaufen, Auto waschen, was weiß ich, was da alles dazugehört, dann kommt man auf 4 freie Stunden pro Tag. Wer ein intensives Studium führt oder wer eine verantwortungsvolle Aufgabe in seinem Beruf hat, der kommt oft auf noch weniger freien Stunden, selbst wenn er seinen Schlaf auf 5 Stunden pro Nacht reduziert. Ja, welch eine Verschwendung ist es da, wenn wir die wenige Zeit, die uns noch bleibt, mit allem möglichen Klump füllen. Ich will nicht sagen, dass wir nichts Schönes tun dürfen. Wir dürfen ab und zu einen Film schauen und wir dürfen die Schönheiten des Lebens genießen. Wir dürfen uns an den Unterhaltungen dieser Welt auch erfreuen. Salomo hat das auch geschrieben. Aber alles hat seine Zeit. Alles in Maßen, nicht in Massen. In einer Übersetzung steht, wo Paulus an Timotheus schreibt, trink etwas Wein in Maßen für deinen Magen. Könnte man auch lesen, wenn man die Schweizer Übersetzung liest. Ein Schaf ist es ein Doppel-S, trinke Wein in Massen. Es geht nicht. Die Maße sind wichtig, nicht die Massen. Lasst euch nicht einfangen von all den tollen Dingen dieser Welt, sondern nutzt die Zeit für Jesus, für euren Glauben. Und es mag am Anfang etwas schwierig sein. Es mag auch sein, dass man denkt, jetzt habe ich mehr zu tun, jetzt habe ich Wichtigeres zu tun. Aber es lohnt sich. Und es ist wirklich eine Ermutigung, denn Gott ist geduldig. Und er sieht, wenn wir wenig Zeit haben. Und er wartet immer auf uns und er holt uns auch immer wieder zu sich zurück. Zeit mit ihm ist immer schöner, immer wertvoller und immer gewinnbringender als Zeit ohne ihn. Ich möchte euch da zwei Beispiele bringen. Ich hatte vor ein paar Wochen zum ersten Mal seit langer Zeit einen ganzen Samstag für mich. Die Anne ist mit Larissa weg. Ich hatte keine Predigt vorzubereiten, nichts zu tun und habe dann gedacht, den Samstag nutze ich mal, um mich so richtig gehen zu lassen. Hab dann am Vortag habe ich Chips gekauft und Pizza und Cola und was ich alles wollte. Hab dann eine Serie, die ich geschaut habe, habe ich eine Staffel an einem Wisch durchgeschaut. Tut mir jetzt leid, dass ich es gemacht habe. Ich habe die Zeit genutzt, die ich wollte, war spazieren, habe gelesen. Und am Ende des Tages habe ich gedacht, gut, vielleicht könnte ich jetzt doch auch noch Bibel lesen und beten. Und dann kamen Anne und Larissa zurück. Und ich muss sagen, der Tag, so ja, angenehm er auch war, am Ende des Abends war ich nicht befriedigt. Es war kein guter Tag. Zweites Beispiel. Meine Ausbildung zum Physiotherapeuten ist Gott sei Dank vorbei. Aber sie war sehr, sehr anstrengend. Einerseits, weil das Studium sehr fordernd ist und man sehr viel lernen muss. Andererseits, weil ich so ab dem zweiten Jahr eine kleine Tochter zu Hause hatte und damit noch andere Prioritäten auch. Es kam selten vor, dass ich deswegen einen Abend frei hatte. Wenn Larissa ins Bett ging, dann hieß es lernen. Und ein freies Wochenende war auch sehr spärlich gesät. Zwei Tatsachen habe ich aber in dieser Zeit gelernt. Erstens, Zeit mit Gott ist niemals verlorene Zeit. Zweitens, Zeit für Gott ist niemals verlorene Zeit. Die geht einem nie ab, egal wie viel ich zu tun oder wie viel ich zu lernen hatte. Zeit, die ich in meine persönliche stille Zeit gesteckt habe oder Zeit, die ich für die Teenagerarbeit in der Gemeinde geopfert habe, ist mir nicht abgegangen. Die Noten sind nicht schlechter geworden. Ich bin nicht mit meiner Lernleistung runtergefahren. Ich habe auch nicht weniger Kraft gehabt. Gott hat das immer zurückgeschenkt. Viel beeindruckender war dann noch meine Abschlussprüfung. Rainer Schalk hat ein halbes Jahr, vielleicht kennen einige von euch den Rainer Schalk, der immer das Teenie-Lager organisiert, hat ein halbes Jahr vor dem Teenie-Lager gefragt, ob ich die Andachten übernehmen möchte für das Teenie-Lager. Vernünftig wie ich bin, habe ich Nein gesagt. Das war nämlich 2 Wochen vor meiner Abschlussprüfung, meiner theoretischen Abschlussprüfung. Und er hat mich dann gebeten, doch darüber zu bitten, darüber zu beten und nachzudenken. Und Gott hat mir gezeigt, Mauritz, du musst das machen. Ich habe dann gedacht, okay, er wird schon wissen. Ich habe zugesagt. Praktisch hat das so ausgesehen, dass ich 2 Wochen vor der Prüfung eine gesamte Woche Lernzeit verloren habe und ungefähr 50 Stunden im Vornherein für die Vorbereitung dieser Andacht. Das Zeit, die war einfach weg. Ich habe nicht einmal die Hälfte meines Lernstoffes bis zur Prüfung geschafft, weil ich in dem Monat, den ich lernen sollte, 2 Wochen verloren habe. Aber ich habe es geschafft. Ich habe die Prüfung geschafft. Gott hat mir dadurch geholfen. Ich habe die 2 Wochen, die ich hatte, dann natürlich brav gelernt, jeden Tag mindestens 12 Stunden, aber ohne Gottes Hilfe hätte ich es nicht geschafft. Zeit mit Gott ist keine verlorene Zeit. Selbst wenn man glaubt, es ist verloren. Alles, was ihr Jesus gebt, werdet ihr zurückbekommen. Noch ein Punkt, den ich im Zuge der Unterhaltung ansprechen möchte, ist die Art der Wahrnehmung. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, das war ursprünglich, ich habe sie ein bisschen umgebaut, das war ursprünglich eine Andacht, die ich für eine Jugendversammlung vorbereitet hatte. Davor war ich mit Anne in einem Hotel, da waren wir frühstücken und da lief Radio Steiermark im Hintergrund. Und ja, das war ein Wechselbad der Gefühle. Da waren gleich drei Hits hintereinander, drei verschiedene aus verschiedenen Genres. Zuerst lief ein Country-Song. Und wenn ich Country höre, dann habe ich immer dieses entspannte Gefühl von Sommer und Urlaub im Kopf. Ich weiß nicht wieso. Danach kam ein Schlager. Bei Schlager macht sich bei mir sofort dieses gelangweilt faszinierte Gefühl breit, das ich habe, wenn ich den Musikantenstadl im Fernsehen sehe. Und dann kam ein 90er-Popsong, der mich sofort in meine Jugendzeit zurückgesetzt hat. Und da bin ich nostalgisch geworden. Also wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Am nächsten Tag waren wir in McDonald's. Wir halten viel von hochwertiger Nahrung. Und ich habe dort auf diesen Fernseher geschaut, der in jedem McDonald's hängt. Und da waren viele GoPro-Bilder über Spaß, Sommer, Sonnenschein, Surfing, auch Wintersport. Gute Kombination. Und ich habe einfach diese Action-Sehnsucht gespürt, die ich hatte beim Schauen dieser Bilder. Und ich bin nicht so der Action-Sehnsüchtige, aber bei den Bildern hat sich das irgendwie geregt. Der McDonald's, der war in einem großen Einkaufscenter. Wir sind dann rausgegangen und ich habe einmal bewusst darauf geachtet, was für Eindrücke jetzt auf mich einströmen. Bei jeder Werbung, bei jedem Schriftzug, bei jeder Beleuchtung, bei jedem Geruch, bei jeder Ladenmusik hat sich irgendein anderes Gefühl in mir breit gemacht. Spaß, Interesse, Begierde, Freude, Abneigung, Verwunderung, Langeweile, Sehnsucht. Die ganze Palette, man kann es aufzählen. Und ich hatte vorher nie darauf geachtet und ich war überrascht über dieses Gefühlswechselbad, weil ich nicht so ein emotionaler Mensch bin, das da über mich hereinbrach. Ich hatte mich so sehr an all die Einflüsse um mich herum gewöhnt, dass mir das gar nicht zu nahe ging. Und da ich mich jetzt bewusst darauf einließ, überwältigte mich das richtig. Und ich merkte eines, alles um uns herum ist darauf ausgerichtet, zumindest zu einem gewissen Grad, Gefühle in uns zu wecken und uns dadurch zu einem bestimmten Verhalten zu führen. Das ist der Kern der Werbung. Werbung möchte nicht den Inhalt bewerben, Werbung möchte ein Gefühl vermitteln. Und Gefühle sind nichts Schlechtes. Gefühle sind was Tolles. Sie gehören zu uns und machen uns als Menschen aus. Aber sie können uns täuschen. Sie können uns betrügen. Sie können uns auf eine falsche Fährte bringen. Und wir sind in unserer Kultur dermaßen darauf dressiert, aus unseren Gefühlen herauszuleben, dass wir dies auch auf unser Glaubensleben hinübergelegt haben. Wir reden davon, dass unser Glaube zurzeit nicht so gut ist, weil wir Gott nicht spüren. Das ist einer der Sätze, die ich am meisten verabscheue. Oder wir definieren den Charakter unserer Gottesbeziehung über die Erfahrungen, die wir machen. Oder wir entscheiden uns in unseren Glaubenswegen dahingehend, wo unsere Gefühle uns hinleiten und glauben, unsere Sehnsüchte und Gefühle seien die innere Stimme des Geistes Gottes in uns. Aber da täuschen wir uns sehr. Damit belügen wir uns und damit nehmen wir uns selbst aus der Verantwortung aufrichtiger Nachfolge. Wer auf seine Gefühle hört, braucht nicht mehr nachzudenken. Alistair Begg, ein amerikanischer Pastor, der sagte, der christliche Glaube nimmt unseren Verstand ein. Das ist etwas, woran wir uns immer wieder selbst erinnern müssen, damit wir unseren Verstand nicht erlauben einzurosten und damit wir scharfsinnig bleiben und im Glauben wachsen können. Diese Aussage bezieht er auf 2. Korinther 5, Vers 1, wo es heißt, denn wir wissen, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir im Himmel einen Bau von Gott. Denn wir wissen. Unser Glaube beruht auf Wissen, auf Erkenntnis. Es ist kein Gefühlsglaube, ganz und gar nicht. Und damit unterscheidet er sich von ganz vielen anderen Religionen weltweit. In 1. Korinther 4, Vers 6 steht, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unsere Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Unser Gott ist der einzige Gott, der sich von Anfang an im geschriebenen Wort offenbart hat und damit fixiert hat, was sein Wort ausmacht. Das ist eine Wissensbasis, eine Verstandesbasis, etwas, das wir greifen können, nicht mit Gefühlen. Gefühle sind wichtig und wir dürfen uns enorm freuen, wenn Gott uns eine tiefe Freude über die Rettung schenkt, die er uns gegeben hat. Wir dürfen es dankbar annehmen, wenn Gott uns tiefe Trauer über unsere Sünden gibt, die wir erkennen. Und wir sollen in der Gemeinschaft in inniger Liebe zueinander leben. Ja, das Christentum hat ganz viele intensive Gefühle, aber es definiert sich nicht über die Gefühle. In erster Linie leben und glauben wir aufgrund der Erkenntnis Gottes in uns durch seinen Geist. Das ist zumindest für mich eine unglaubliche Ermutigung. In einer Welt, in der sich alles von Gefühlen abhängig macht, gibt es eine Bastion, eine Festung, die unabhängig von der Wechselhaftigkeit der Gefühle ist. Der Glaube, den wir haben, ist als Geschenk Gottes in uns fest und unumstößlich. Da rüttelt kein Gefühl dran. Und das ist etwas Wunderbares. Wenn ihr euch schlecht fühlt, wenn ihr vielleicht am Leben oder am Glauben verzweifelt, wenn ihr das Gefühl habt, Gott hat euch verlassen, wenn ihr den Eindruck habt, Gott ist nicht mehr da, wenn ihr in tiefer Traurigkeit versunken seid, wenn ihr schon so lange nichts mehr von diesem inneren Frieden gespürt habt, den Gott uns verheißt und versprochen hat, dann lasst darüber nicht euren Glauben fahren, weil wir wissen, dass Jesus uns gerettet hat. Weil wir wissen, dass wir eine neue Schöpfung sind. Weil wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind. Wir dürfen auf unser Wissen zurückgreifen, nämlich auf das Wissen, dass Gottes Verheißung ewig und unumstößlich ist, dass er sein Wort nicht ändert. Und das finde ich unglaublich herrlich und so beruhigend, zu wissen, mein Glaube ist nicht davon abhängig, wie ich mich gerade fühle. Und genau das ist es, was in Römer 8, Vers 16 steht. Der Geist selbst gibt Zeugnis mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist kein Gefühl der Bestätigung, sondern Gottes Geist gibt mit unserem Geist, unserem Verstand das Zeugnis, wir sind seine Kinder. Unser Umfeld kennt uns auf Gefühle, aber Gott steht weit über den Gefühlen. Ja, wenn ihr entmutigt seid, dann lasst euch durch dieses Wissen wieder ermutigen. Gott ist immer da. Der Glaube ist immer ein rettender Glaube. Kommen wir zum letzten Punkt. Das soll auch noch ein ermutigender Punkt sein. Bleibt in der Schrift. 1. Petrus 2, Vers 2, da steht: Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Die Bibel ist unsere einzige absolute Quelle göttlicher Wahrheit und Weisung, die wir haben. Und dementsprechend sollte sie auch behandelt werden. Natürlich haben wir den Geist in uns, doch neben ihm haben wir auch unseren Geist und daneben noch Gefühle und Geister von außen, die uns beeinflussen. Die Stimme, die wir im Inneren hören, ist nicht immer Gottes Stimme. Wir können uns nicht zu 100% auf uns selbst verlassen. Natürlich haben wir auch große Männer und Frauen Gottes, die uns mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen gewaltige Wahrheiten und ganz tiefgreifende Erkenntnisse des Glaubens vermitteln können. Ich selbst habe einige Menschen, die ich immer wieder frage, oder einige große Männer und Frauen, deren Texte ich gerne lese. Aber sie sind nicht unfehlbar. Natürlich erhalten wir von Mitchristen immer wieder das ein oder andere Wort der Ermutigung, aber auch diese sind nicht zu 100% zuverlässig. Nur die Bibel, nur das Wort Gottes ist zu 100% zuverlässig, wahr und unfehlbar. Und nur in ihr finden wir absolut sicher Gottes Wahrheit ohne Zweifel. Und nur durch sie können wir ganz sicher im Glauben heranwachsen. Und das ist keine schnöde Theorie. Das hat eine tiefere Bedeutung. Denn aus Johannes wissen wir, dass Jesus selbst das Wort Gottes ist und er aus 1. Mose und Kolosser, dass durch das Wort Gottes, durch Jesus, alles erschaffen wurde und erhalten wird. Aus Hebräer wissen wir, dass das Wort lebendig ist und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und aus 2. Timotheus wissen wir, dass alle Schrift, das gesamte Wort, von Gott eingegeben ist. Die Bibel, sie ist die Quintessenz des Wesens Gottes. Sie ist die Quintessenz Jesu. Und wenn wir uns dessen wirklich bewusst wären, und damit nehme ich mich mit rein, würden wir viel öfter die Bibel lesen. Ja, wie lernt man seinen Freund, seine Freundin, seinen Partner, seine Partnerin am besten kennen? Indem man Zeit mit ihm oder mit ihr verbringt, indem man redet, zuhört und beobachtet. Das ist die beste Möglichkeit und bei Gott ist das genauso. Wir müssen zuhören, wir müssen beobachten, indem wir die Bibel lesen. So oft wie nur irgendwie möglich ist. In Verbindung mit Gebet natürlich. Das Gebet ist unerlässlich, das gehört dazu. Psalm 119, Vers 9 bis 16 möchte ich euch gern vorlesen und ich betone da einzelne Stellen, deswegen lese ich das aus meinem Text vor. Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen? Indem er ihn bewahrt nach deinem Wort. Von ganzem Herzen suche ich dich, lass mich nicht abirren von deinen Geboten. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist du, o Herr, lehre mich deine Anweisungen. Mit meinen Lippen verkündige ich alle Bestimmungen deines Mundes. Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen, wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. Neunmal sagt David hier in sieben Versen, ich halte mich an dein Wort. Und der gesamte Psalm 119 ist ein gewaltiges Loblied auf Gottes Wort und darauf, wie wir als Kinder Gottes in Christus leben können. Ich möchte nur ein paar Verse vorlesen. Vers 31 bis 43. Herr, lass mir deine Gnade viel widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort, damit ich dem antworten kann, der mich schmäht. Denn ich verlasse mich auf dein Wort und nimm nur nicht das Wort der Wahrheit von meinem Mund, denn ich hoffe auf deine Bestimmungen. Vers 50, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Vers 105, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Vers 114, du bist mein Schirm und mein Schild, ich hoffe auf dein Wort. Vers 133, mache meine Schritte fest durch dein Wort und lass nichts Böses über mich herrschen. Vers 162, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute findet. Vers 172, meine Zunge soll reden von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Diese Verse sind nicht hohl und leer und sie sind der letzte wichtige Punkt, den ich euch mitgeben möchte, als Ermutigung für Christus zu leben. Damit ihr wirklich so, wie es am Anfang Galater 2, Vers 20 steht, was ihr im Fleisch, im alten Menschen lebt, nur im Glauben lebt, bleibt im Wort Gottes. Lest die Bibel so viel ihr könnt, und damit muss ich mich selbst einschließen. Denn es gibt kein Wachstum außerhalb der Schrift. Es gibt keinen Fortschritt und es gibt keine Stabilität im Glauben ohne das Wort. Es gibt keine Standhaftigkeit ohne Bibel. Es gibt keinen Christen ohne Bibel. Bleibt in der Bibel und bleibt in Gott. Und wenn ihr das tut, dann verspreche ich euch, und ich denke, dieses Versprechen kann ich euch geben, wird Jesus euer Leben verwandeln. Und er wird es verwenden. Und zwar in einem gewaltigen Ausmaß. Jesus sagt zu uns, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde, lasst euch dementsprechend verwenden. Ich fasse zusammen die vier großen Punkte. Lebe dein Leben für Christus, indem du als neue Schöpfung lebst, die du bist. Dies, indem du dich auf den Herrn verlässt und nicht auf deinen Verstand. Deine Zeit für Jesus lebst und auf die Ewigkeit bezogen sinnvoll lebst. Du dich nicht von deinen Gefühlen, sondern von Gottes Wahrheiten und Verheißung führen lässt. Und indem du in der Bibel verankert bist. Amen.